Einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind zurück mit Ginas Room. Wir hatten eine kurze Pause, weil Jessie ihre Weisheitszähne rausbekommen hat. Und das hat einen Moment gedauert, bis sie wieder reden konnte. Aber jetzt ist da alles tiptop verheilt. Und wir haben uns hier gleich wieder an die Arbeit gemacht und wieder aufgenommen. Und diesmal mit Gast. Wir haben heute zu Gast Tana Bartel. Tana Bartel kennt ihr vielleicht von Instagram, wo sie regelmäßig aktivistische Inhalte teilt, maßgeblich zum Thema Veganismus. Sie ist selber vegan, hat eine vegane Klamottenkollektion zusammen mit Sixblocks, zwei Shirts, zwei Paar Socken. Findet ihr alles in den Shownotes. Außerdem ist sie Frontfrau sozusagen des True Rebel Store, ein Klamottenladen, der Klamotten verkauft, die sich ganz klar gegen rechts positionieren. Und abgesehen davon war Tana lange in der Club- und Barszene aktiv. Sie hat in der Band gespielt und war in der Tattoo-Branche aktiv. Und was diese Szenen sozusagen miteinander verbindet, leider oft ist der Konsum von Alkohol und anderen bewusstseinsverändernden Mitteln. Und auch Tana hat diese konsumiert und auch sehr lange, sehr häufig. Darüber spricht sie auch offen, auch in diesem Gespräch. Und wir reden vor allem darüber, wie sie ihren Weg daraus gefunden hat und wie es ihr jetzt geht. Von daher, ganz klare Triggerwarnung, wenn euch das Thema zu nahe geht, wenn ihr darüber nichts hören wollt oder könnt, dann hört diese Folge nicht oder nicht allein. Und abgesehen davon wünschen wir euch jetzt sehr viel Spaß mit Tana Bartel und uns in Ginas Room. Und jetzt tun wir einfach so, als hätten wir nicht vorher miteinander schon ganz viel besprochen und sagen einfach mal, hallo Tana.
Hallo.
Hi. Hallo Tana.
Wir haben Tana Bartel zu Gast. Ich bin richtig aufgeregt. Ich habe hier ganz viele Fragen an dich. Du bist ein unfassbar facettenreicher Mensch und glaube ich auch sehr inspirierend. Und ja, was können wir sagen? Du bist...
Einiges, deswegen, also. wir haben vieles zu entpacken, weil du eine gute Schnittstelle bist für Musikszene, für Tattoo-Branche, die Pfeiler, worum es hier eigentlich geht, so ja. Maßgeblich. Deswegen, darüber würden wir gerne mit dir reden, wenn du das zulässt.
Okay. Und ganz wichtig, das Thema Inspiration wird bei uns ja auch immer beleuchtet und ich bin mir sehr sicher, dass du für die ein oder andere Person definitiv eine Inspiration bist und deswegen würde ich mal sagen, steigen wir hier mal direkt ein.
Tana, woher? Also ich kenne dich aus dem True Rebel Store, ja, hier in Hamburg.
Genau, da komme ich her.
Da kommst du her, da bist du geboren, aufgewachsen.
Geboren, aufgewachsen, groß geworden. Ja, genau, ich arbeite im True Rebel Store seit vielleicht 13 Jahren. Ich habe das immer jeden Samstag neben meiner eigentlichen Arbeit gemacht. Stand da dann immer Samstag, hab Klamotten verkauft, hab die Klamotten selber gefeiert und dann irgendwann hatten wir vom True Rebel Store noch ein Tattoo-Studio aufgemacht. Das habe ich tatsächlich geführt, da war ich das Tresenmädchen, hab Termine gemacht, Einkäufe, alles drumherum sauber und dann bin ich da aber raus, weil ich es, muss ich sagen, langweilig fand. Mhm. Also man sitzt den ganzen Tag am Tresen, man hat nette Kunden, man hat tolle Tätowierer, mit denen man quatschen kann. Aber es war nicht erfüllend. Dann bin ich in die Barszene zurückgekehrt, wo ich eigentlich herkomme. Und da bin ich dann auch irgendwann raus im True Rebel Store wieder gelandet. Und da bin ich jetzt fest und sehr gerne.
Ja, 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 geil. Beim True Rebel, ich glaube, das kennen viele, die hier zuhören, weil eher Publikum bei uns, viele würden sagen, linksgrün versifft. Ja. Kann man auch gern als Kompliment ansehen, muss ich sagen. Steht ja irgendwie für, ich will nicht sagen Subkultur, weil ich finde, das wertet das Ganze ab, weil ihr habt viel Anti-Fascist Nation, du trägst ein Shirt, etc. Fuck Nazis, etc. Also sehr, sehr links, beziehungsweise gegen rechts.
Ja.
Gegen wichtiger, rechts. Das zu sagen. Ich glaube, das kennen sehr, sehr viele und ich glaube, daher kennen dich viele Leute, würde ich sagen, weil du modelst die Klamotten ja auch.
Genau, ich modelle auch die Klamotten, also nicht hauptsächlich. Ich bin aber tatsächlich auch für den ganzen Fotocontent zuständig, plane Fotoshootings und die Fotografen dazu, mach den Content, bereite Videos vor, stehe aber natürlich auch selber mal vor der Kamera, auch natürlich bei einer Klamotte, wo ich sage, ich will ein Foto von mir. Ich muss aber auch sagen, ich poste nicht die Fotos von mir selber. Das macht mein Chef.
Jawohl. Ja, das ist ein schönes Foto von mir, das poste ich jetzt.
Das poste ich.
Und Stichwort Mode, um da direkt den Bogen zu schlagen und das schon mal das Fass aufzumachen. Du hast eine eigene Kollektion.
Ja.
Geil. Ja.
habe ich euch auch mitgebracht. Genau, ja, ich habe letztes Jahr, wir sind ganz klar gegen rechts positioniert. Und mir fehlte bei uns im Laden immer so das Thema Veganismus, was mir sehr wichtig ist. Ich versuche es auch eigentlich, jetzt habe ich schon wieder gesagt, Veganismus. Ich sage immer gerne tierleidfrei und nicht ich esse vegan, sondern ich ernähre mich tierleidfrei. Ich finde, das klingt irgendwie besser als vegan, weil vegan gerne abgestempelt wird, genauso wie links immer abgestempelt wird. Voll, wenn ich sage, ich bin links, dann meine Oma denkt direkt, ich bin schwarz vermummt und mache irgendwas kaputt. Mache ich übrigens nicht. Und da habe ich das Thema tierleidfrei irgendwie in den Laden gebracht und habe ein Motiv gesucht und eine Klamotte. Und dann haben wir einen coolen Schriftzug entworfen. Da steht dann Go Veg. Fand ich ganz witzig. Ich wollte eigentlich erst Socken damit machen. Auf eine Seite Go, auf die andere Veg. Wir haben auch viele schöne Socken übrigens. und daraus ist dann eine ganze kleine Kollektion geworden. 2 Socken, 2 Shirts und ein Beanie. Genau.
Geil. Findet man auch im True Rebel Store.
Genau, im True Rebel Store. Und bei Sixblocks. Sixblocks ist quasi eine Unterfirma von True Rebel und über die habe ich das quasi rausgebracht. Genau.
Geil. Wie bist du da? Ja, du hast auch eine Frage.
Alles gut. Okay. Ich, wenn du so erzählst und wenn du redest, was du so machst und vor allem auch, was du schon gemacht hast, gibt mir das immer schon so ein kleines Feeling von so Drive, von okay, hier habe ich so eine Macherin irgendwie gegenüber von mir sitzen, die einfach Dinge macht. Und das finde ich sehr inspirierend. Und danke. Da wollte ich dich einmal fragen, war das schon immer so bei dir, dass du so nach vorne raus, also nach vorne schauend, zielorientiert und einfach, so zielstrebig und für die gute Sache Dinge anstrebst?
Ich muss ehrlich sagen, ich glaube nicht. Das hat sich so die letzten Jahre bei mir entwickelt, dass ich dann auch konsequent Dinge durchgezogen habe. Ich habe 1999, liebe Freunde, angefangen, mich vegan zu ernähren. Bin dann ins Vegetarische wieder abgeglitten und habe viel Alkohol konsumiert und diverse Drogen. Und dann war man immer so ein bisschen Mitläufer, würde ich fast sagen. Man hat irgendwie funktioniert, man hat wieder nachgelegt, um weiter funktionieren zu können, aber man hat nie was konsequent gemacht. Also ich habe mich im Fitnessstudio angemeldet, bin nie hingegangen, 2 Jahre lang 50 Euro im Monat gezahlt. Ich habe irgendwie... Okay, ich hatte immer irgendwie einen Hund und aktuell tatsächlich mehrere, 4. Zur damaligen Zeit hatte ich 3. Ich war zwar immer mit denen spazieren und war immer mit denen draußen, aber ich glaube, das war das Einzige. Und arbeiten gehen, das habe ich auch konsequent gemacht. Aber so jetzt wirklich Projekte machen, irgendwie aktiv auch irgendwas zu machen, das habe ich erst in den letzten Jahren so für mich entdeckt und dann aber auch konsequent irgendwie durchziehen. Vorher ging das einfach nicht. Da hatte man die Kraft nicht. Ja. Da hatte man die Fähigkeiten, kann man schon fast sagen, gar nicht, weil man immer lahmgelegt war so ein bisschen. Ja, dann kurz auskater mit den Hunden, dann wieder arbeiten. Und jetzt, klar, ich arbeite immer noch viel und auch gerne, aber ich kann mir das alles ein bisschen gut timen und halt durch meine Arbeit aber auch einen bestimmten Aktivismus treiben. Und das verbindet sich ganz gut und das macht Spaß. Und das, ich finde es geil. Und manchmal bin ich auch selber, muss ich auch sagen, von mir selber überrascht, wenn ich dann so sage, ey, ich bin seit 6 Jahren clean, dann denke ich mir immer so, wow, 6 Jahre, Digga, das ist schon krass.
Das ist eine lange Zeit. In 6 Jahren kann echt viel passieren, beziehungsweise 6 Jahre durchzuziehen. Also ich glaube, jeder, der 6 Jahre irgendwie mal was durchgezogen hat, der weiß, dass das, wenn man sich irgendwann das mal bewusst macht, oh ja, scheiße, das sind schon 6 Jahre, dann merkt man, das ist echt lang.
Total.
Also, kann man sein.
Ja.
Voll geil. Würdest du sagen, dass, also auf mich wirkt es auch eher so, dass das deine Zielstrebigkeit ist und dein, wie sagt man, Fokus. Bock auf Dinge?
Ja, so
Bock auf Dinge.
So, du bist so fokussiert, also dieser Fokus, den finde ich so geil.
Ja,
so.
Also, du warst bei True Rebel, warst in der Barszene, warst im Tattoo-Studio. Das sind ja alles Dinge, wo man sagt, ey, ich hab da jetzt Bock drauf, ich mach das. Ja. Da gehört ja auch ein bisschen Furchtlosigkeit dazu. Vielleicht ist es auch einfach ein nicht zu lange drüber nachdenken, das kann auch sein.
Ja.
Weiß ich nicht.
Das stimmt.
Aber vielleicht ist es auch ein bisschen, wenn du sagst, du hast jetzt mehr Fokus, das will ich dir gar nicht unterstellen, das soll vielleicht auch ein bisschen sprunghaft sein mit den Dingen. Mhm. Weiß ich nicht.
So. Also ich glaube, ich war früher sprunghafter, weil das war natürlich auch so tagesformabhängig. Natürlich gibt es jetzt auch diese Tagesform mal besser, mal schlechter. Aber ja, dass ich, also ich will mich gar nicht sagen, dass ich mich in irgendwas festbeiße, aber ich würde sagen, wenn ich etwas mache, dann mache ich es jetzt richtig. So bestes Beispiel, ich fange mit einem Tattoo an und mittlerweile sind nur noch kleine Stellen frei. So, dann zieh es richtig durch. Mhm. So. Oder mit dem Trinken aufhören, konsequent aufhören, gar nichts mehr trinken. Beim Sport habe ich das leider nicht. Das hätte ich gerne.
Ja.
Konsequent Sport machen.
Gut, aber du hast ja selber gesagt, auf deinem Instagram-Account, was ich richtig cool finde, feier deine Ecken und Kanten, sagst du ja, ne? Weil Diamanten sind ja auch nicht rund. Und genau das ist es halt auch. Du bist auch sehr, habe ich das Gefühl, sehr sanft zu dir oder sehr, so zielstrebig du auch bist, so gern, wie sagt man das dann am besten, ne? Du hast so diese Selbstliebe gefunden und bist so bei dir.
Das stimmt,
bei dir.
Das stimmt. Ja. Ich glaube, das ist nicht nur ein hartes Stück Arbeit gewesen, sondern das ist es nach wie vor. Mhm. Also es gibt auch Tage, da wache ich auf und gucke in den Spiegel und denke, meine Güte, was zur Hölle ist das? Können wir das wegmachen? Und dann gibt es aber auch ganz klar Tage, wo ich dastehe und denke, meine Güte, wer ist diese schöne Frau? Aber ich glaube, das muss man sich immer, also ich bin leider auch jemand, der hängt sich eher an schlechten Sachen auf. Und wenn ich so an einem Tag aufstehe, wo ich mich gar nicht fühle, dann ist der Tag auch scheiße. Deswegen versuche ich mir das immer noch so ein bisschen, ich will gar nicht sagen schönreden, weil es ist ja auch schön. Und mein Körper funktioniert, mir geht's gut. Ich habe alles, was ich brauche. Und das sollte man sich, glaube ich, eher ein bisschen fester auch für sich verinnerlichen und zu sagen, ey, scheißegal, der Tag ist noch lang, mach das Beste draus. Und nicht so, okay, es regnet. Ich kann gar nichts machen. So. Mhm. Mhm.
Weil, wann hat das angefangen, dass du diese Einsicht hattest? Also wann hast du damit angefangen, das so umschlagen zu können in, ey, man muss sich auf das Gute fokussieren und jetzt nicht sich an die schlechten Sachen aufhängen? Weil ich weiß von mir selber, ich kann mich auch sehr gut an kleinen, wirklich unwichtigen, nicht so coolen Dingen aufhängen. Kann ich ganz gut.
Ja, also das kann ich leider auch immer wieder. Ich glaube, dieses Umschlagen hat dann irgendwann begonnen, als ich aufgehört habe, Alkohol und Drogen zu konsumieren und dann halt wirklich mich, meine Psyche und meinen Körper auch kennenzulernen. Das hat ziemlich viel gebracht, weil man hat sich selber kennengelernt, man hat gemerkt, okay, ich habe heute einen schlechten Tag, ich habe ein bisschen Bauchweh, okay, ich mache was Schönes, ich tu mir und meinem Körper was Gutes, entweder gehe ich schön spazieren, mache ein bisschen Beauty oder telefoniere mit einer Freundin. Und ich glaube, es ist dann der Fehler, was mir auch immer wieder passiert, in solchen Momenten sich zurückzuziehen. Also man soll sich zurückziehen und sich auch ein bisschen schonen, wenn man sich fühlt, aber dann halt trotzdem irgendwie versuchen, nach draußen zu gehen und trotzdem was zu machen. Ich habe was erledigt, ich habe den Tag nicht verschwendet mit nichts, sondern ich habe was erledigt, ich habe was Schönes für mich gemacht, selbst wenn ich nur einkaufen war oder habe Pfand weggebracht. Man hat was erledigt und es sind so Kleinigkeiten und ich glaube, man muss sich an diesen ganzen Kleinigkeiten irgendwie so festhalten. Ich habe damals auch eine Therapie gemacht und ich komme aus dem Nachtbusiness, habe in der Bar gearbeitet und habe da auch jeden Abend getrunken. Und wenn ich nicht gearbeitet habe, habe ich auch getrunken. Und mir ist es schwer gefallen, soziale Interaktion einzugehen, Leute auf der Straße anzusprechen, selbst wenn ich nach einer Uhrzeit oder so fragen wollte. Das konnte ich nicht, weil man hat das halt so verlernt, das auf einmal clean zu machen. Und mein Therapeut meinte zu mir, du gehst jeden Tag spazieren, mache ich ja wegen den Hunden. Und du suchst dir 5 Leute aus, die grüßt du einfach ganz nett. Irgendwelche wildfremden Leute auf der Straße, nix kurz, sagst moin, schönen Tag. Und dann, die Leute freuen sich. Also erstmal ist es total weird. Warum soll ich fremde Leute grüßen? Ich kenne die nicht. Es ist mir doch egal, ob die einen schönen Tag haben oder nicht.
Das ist in Deutschland nochmal eine andere Hürde, sowas zu machen. Okay.
Was denken die von mir? Wer
was
ich bin?
Will sie?
So eine Zotterte mit 3 Hunden und voll tätowiert. Was will
die? Ja, ausrauben willst du die natürlich.
Ja, hallo. Kampfhunde.
Ja. Und dann habe ich das gemacht und ich habe... Das war, also ist mal eine totale Überwindung, aber es war so schön, weil die Leute haben sich so gefreut und du hast auf einmal ihr Lächeln gesehen. Und das hat mir, sie meinte immer, das sind Karma-Punkte. Und das ist mache ich jetzt auch, wenn ich irgendwo an die Kasse gehe, bei Penny an der Kasse, immer Hallo sagen, Moin sagen, schönen Tag wünschen, weil die Leute haben da immer nur gestresste Kunden und ja, alle sind mies drauf und ja, einfach so ein paar Karma-Punkte sammeln und das ist komischerweise ein absoluter Wohlfühlfaktor.
Das ist so, wenn man selber quasi nett zu den Menschen ist, ja, oder einfach freundlich ist oder auch mal ein Kompliment gibt, dann gibt es einem selber fast schon, weiß ich nicht, ob mehr, aber sehr, sehr viel. Ja. Im Grunde genommen genauso wie die Person, die das Kompliment bekommt, ne?
Total.
Das sage ich nämlich auch immer so. Es ist einfach, es ist ziemlich einfach, nett durchs Leben zu gehen und am Ende des Tages und am Strich bringt dir das was. Ja. Da bin ich mir auch sehr sicher, dass wenn du erstmal nicht grantig jemandem gegenüber trittst, dass du erstmal Pluspunkte hast.
Ja.
So,
ja,
für dich und für die andere Person.
Ist eigentlich voll schade, dass die Psyche dann so funktioniert, oder ich kenne es zumindest so, dass die Psyche dann so auch so funktioniert, boah, es ist jetzt aber einfacher, nichts zu sagen und sich eher zurückzuziehen und so halb in ein Loch zu begeben und zu sagen, ja, ich ziehe mich jetzt zurück, mir geht's nicht so gut und eigentlich als die Überwindung will ich auch nicht eingehen, das schaffe ich eh nicht. Also es ist vollkommen fies irgendwie zu sagen, so zu sich zu sein. Ich weiß auch nicht, warum man jetzt sagt, warum muss meine Psyche so funktionieren? Aber ich kenne das, dass das so ist. Wobei diese Überwindung, wenn man sie dann gefunden hat, das ist ja das Einfachste der Welt, einfach Hallo zu sagen und nett zu Leuten zu sein. Das ist super einfach.
Total.
Also klare Recommendation, versucht das mal, nett zu Leuten zu sein. Das ist ja an sich nicht schwer. Die Überwindung ist irgendwie oft was Schweres.
Ja, total. Und die Gegebenheiten natürlich auch. Wenn du in Stuttgart durch die Fußgängerzone gehst, so, dann wird dir das schon ein bisschen schwerer gestaltet, so, als wenn du durch, weiß ich nicht, Portugal irgendwo in Lissabon läufst, weil die Leute einfach tatsächlich ein bisschen offener sind. Das ist eine Mentalitätssache auch, muss man auch dazu sagen. Also Hamburg cool, aber wenn du auf dem Dorf zum Beispiel auch bei meinen Eltern, wenn du da spazieren gehst, so, keine Ahnung, bist zu tätowiert und... Der erste, wenn du im Wald ein Rentnerpärchen triffst und die grüßt, die zucken erstmal so, weil sie halt Angst haben.
Es spricht.
Es spricht voll. So, nein, was wollen sie mir was verkaufen? Keine Ahnung. Nein, also das ist schon eine andere Sache, wo du das machst.
Mhm. Das stimmt. Deswegen habe ich Hunde, wenn ich nämlich bei uns auf dem Dorf mit den Hunden spazieren gehe, da grüßt man sich einfach.
So.
Wenn ich aber jemanden, egal ob tätowiert oder nicht, ohne Hunde im Wald sehe, denke ich immer so, Massenmörder, Leute, wirklich. Also das ist dann, grüße dann trotzdem, aber es ist dann schon, das ist immer so eine creepy Situation, habe ich das Gefühl.
Warum ist die Person jetzt im Wald allein?
Ja, das geht. Alleine im Wald sein, entweder du joggst oder du hast was vor. Mhm. Ganz einfach.
Klar, es geht nichts anderes. Spazieren gehen gibt's nicht.
Nein.
Nicht im Wald.
Ja.
Okay, geil.
Ja, so zum Thema Wechsel, Dinge wechseln, so keine Ahnung, sich einfach neu sortieren. Mich würde total interessieren, gab es ein Ereignis oder gab es irgendwas, gab es einen Wendepunkt vor diesen 6 Jahren, wo du gesagt hast, okay, das war jetzt ein Auslöser dafür, dass ich aufhöre, Drogen und Alkohol zu konsumieren?
Ich glaube, es gab nicht das Ereignis, was dazu gebracht hat, zu sagen, ich höre jetzt sofort auf, sondern es waren so mehrere kleine Situationen, unglücklich verliebt in einer, sagen wir mal, toxischen Beziehung. Mhm. Natürlich hat mein Körper und meine Psyche natürlich auch mit reingespielt, dass ich dann irgendwann gesagt habe, okay, ich gehe jetzt entweder über die Brücke oder spring runter. Das klingt jetzt ein bisschen hart, aber so war es im Endeffekt. Mein Körper hat angefangen, halt wirklich, ich habe stark abgebaut. Und der Kopf war halt auch völlig hinüber. So. Ist übrigens immer noch. Aber ich arbeite dran. Wir arbeiten dran.
So.
Und ich glaube, das sind so viele, viele Situationen. Also ich habe viele Leute sterben sehen an Konsum. Das hat mich nie irgendwie davon abgebracht, weiterzumachen. Es ist teuer, es ist gesundheitsschädlich. Leute liegen auf der Straße, weil sie Nächte durchgefeiert haben, obdachlos geworden sind, was weiß ich. Es hat mich nie von abgebracht. Es waren, glaube ich, einfach viele Kleinigkeiten. Und dass ich dann für mich gesagt habe, okay, ich muss jetzt einen Weg für mich bestimmen. Und jetzt mache ich halt einen Entzug und stelle mein ganzes Leben auf den Kopf.
Mhm.
Man muss auch sagen, ich hatte halt die Möglichkeiten. Das kann ja dann auch nicht jeder zu sagen. Ich habe mir einen Kleingarten in Farmsen gepachtet, bin da mit meinen Hunden hingezogen und habe da den Sommer über mit meinen Hunden verbracht, habe das ganze Grundstück umgebuddelt, was einfach ja, mich total auch geerdet hat und bin immer zu Therapie in die Stadt gefahren, habe einen Jobwechsel gemacht, meine alte Arbeitsstelle, die waren super cool. Ich habe meine Wohnung untervermietet, habe mir eine neue gesucht, habe einmal einen Rundumschlag gemacht. Ich habe natürlich auch Freunde verloren, ganz klar. Mhm. Da ziehen viele Leute nicht mit, du veränderst dich ja, obwohl ich gar nicht sagen will, dass man sich verändert, sondern man kommt irgendwo bei sich wieder an. Man geht nicht jede Nacht in alle Kneipen, die es auf dem Kiez gibt, und irgendwie irgendwas zu besorgen ist halt das Wichtigste, sondern man fokussiert sich auf andere Sachen. Und das sind natürlich so bestimmte Feierleute, mit denen man unterwegs war, die leben das nicht, was du jetzt lebst. So. Und das ist auch vollkommen okay. Und ich glaube, wenn man so einen krassen Lebenswechsel hat, dann muss sich was verändern. Und ich hatte halt die Möglichkeit, einmal komplett Rundumschlag zu machen. Mhm. Und das hat mir halt geholfen. Und ich hatte viele, viele gute Leute, die mich halt direkt unterstützt haben.
Schön. Das ist gut.
Bin ich auch sehr dankbar für, so, weil ich glaube, das haben viele nicht. Und ich glaube auch so in einer bestimmten Szene, und das muss nicht nur St. Pauli sein, sondern das sind, Alkoholismus zum Beispiel ist ja auch, ja, eine Volkskrankheit, kann man so sagen. Beziehungsweise Alkohol ist für das Volk, aber Alkoholismus, darüber wird nie geredet. So, das wird dann direkt unter den Tisch gekehrt. Und es ist nun mal, man trifft sich mit Freunden, das Erste, was passiert, es wird erstmal eine Hülse aufgerissen. Anstatt erstmal zu sagen, hey, wie geht's dir, wollen wir quatschen, bla bla, sondern es wird die Hülse aufgerissen und über, keine Ahnung, darüber diskutiert, wo wir jetzt Stoff holen gehen. Das ist so ein bisschen, das ist ein bisschen traurig, so.
Ja, ich meine, das ist irgendwie ein bisschen traurig, ist natürlich auch, etwas, was vielleicht weiter verbreitet ist, als man denkt, weil eben, wie du sagst, darüber wird echt selten gesprochen, außer in eben den Kreisen, wo du dann selber bist. Also, da haben wir letztes Mal gesprochen, glaube ich, es gibt, glaube ich, mehr Leute, die Drogen nehmen, als man denkt, die Drogen
konsumieren. Da haben wir vorgestern tatsächlich drüber geredet, als wir eine Doku angeschaut haben. So, wenn, weil es ist auch oft der Fall, dass viele Leute einfach nicht drüber reden, aber es wird nun mal sehr viel umgesetzt, es wird sehr viel konsumiert. Du, also es ist ja auch arschleicht, so gehst du in eine Telegram-Gruppe und dann, also es ist nicht mehr so dieses, ich muss jetzt diese Barriere überschreiten von, ich muss jetzt in einen dunklen Park gehen und mich dann mit irgendeinem ominösen Dealer treffen und keine Ahnung. Stimmt. Und das zieht sich durch alle Gesellschaftsschichten, ne? Also der Punker auf der Straße und der absolute CEO vom größten, weiß ich nicht, Finanzunternehmen.
Absolut.
Das ist schon eine Sache.
Ja, es ist irgendwie dann, habe ich das Gefühl, oft eine Form von, um wieder auf eine Art funktionieren zu können, weil man sich, also ich maße mir jetzt an, das zu behaupten. Man kann natürlich auch sagen, nee, das ist nicht so, aber dann korrigiert mich bitte. Ich habe das Gefühl, es ist oft eine Form von Flucht. Vor etwas, dann muss man vielleicht auch gar nicht definieren können, was es ist erstmal. Sonst würde man ja vielleicht auch früher sagen können, ey, das ist es, ich arbeite jetzt dran. Aber wenn man, also ich kenne es nur maßgeblich aus der Musikszene, weil Alkohol und auch andere Drogen
stehen auf dem Rider.
Stehen teilweise auf dem Rider, also Alkohol definitiv. Mhm. Und ansonsten gibt es irgendwelche Codes, die man draufschreibt, wo man weiß, okay, wir schicken einen los. Easy.
Ich weiß, ganz kurz, ich finde das so krass. Ich weiß von einem der drei größten Festivals in Deutschland. So, ganz gut umschrieben jetzt. Wow.
Gut gemacht, niemand weiß, worum es geht.
Wenn man da Backstage ist, dann gibt es da wirklich einfach einen Dude, der hat einen orangen Rucksack. Das weiß auch jede Band, die da ist. Und in diesem orangen Rucksack gibt's die komplette Bandbreite. Heavy. Ja. Weiß nicht, weißt du, bis wie weit das geht, so, ob man da auch, weiß nicht, Heroin bekommt oder so. Aber es ist so abgefahren, weil das ist einfach stinknormal.
Ja, ja.
Und zu dem Thema, das finde ich nämlich auch richtig interessant, es wird ja manchmal, weil wir gerade bei diesen gesellschaftlichen Sachen sind, so romantisiert. Ich weiß nicht, warum mir dieser Content auch reingespült wird gerade die ganze Zeit, aber diese Wine Moms ist ja so voll das Ding. Ja. Ich bin gestresst, weil ich bin eine Mama geworden, so, und das habe ich mir ja, also gerne, also meistens ist man gerne Mama, keine Ahnung, hat ein Kind in die Welt gesetzt und dann ist so dieses, okay, ich meine, es ist super anstrengend und ich habe auch Respekt vor allen Müttern, so, es ist grauenvoll, glaube ich, schreiendes Baby aufzuziehen.
Krass viel Arbeit.
Unfassbar viel Arbeit und Nerven und so. Aber diese Wine Moms, das ist halt so dieses, ey, ich muss das jetzt kompensieren. Ich bin gestresst und das wird so verherrlicht. Das ist so, oh, wie cool. Ja, komm, nimm, mach mal noch ein größeres Rotweinglas. Das hast du dir verdient. Und dann Habe ich jetzt aber auch eine Lady gefunden, die dann auch wirklich darüber geredet hat. Das macht man dann jeden Tag. Und dann ist das auch okay, wenn man das halt dann auch schon um 13 Uhr anfängt mit einem Glas Rotwein beim Bügeln, klar, weil da schläft da gerade das Kind und man muss sich entspannen. Und das geht so schnell in Alkoholismus. Und das, da redet niemand drüber, weil es sind die Wine Moms, das ist voll witzig.
Hm. Ja, es ist halt so eine Schleife. Also man fängt dann irgendwie an mit Trinken, mit, wie das jedes normale Kind mit 12 macht, keine Ahnung.
Auf dem Dorf?
Ja, voll.
Dorf. Safe.
Also ich komme auch aus einer kleinen Stadt in Thüringen, da wird man halt, mein Opa war Bierbrauer, ich war zu Familienfesten mit 5 das erste Mal Tagesvollster, ich habe immer den Schaum vom Bier gegessen, ich habe es geliebt. ja, da wird man natürlich auch so rein sozialisiert, wie zum Beispiel auch tierische Produkte so zu sich zu nehmen.
Ja.
Und ja, dann fängt man an, als Kind Alkopox, als Kind, als Jugendlicher.
Rigo. Ahnst du das noch?
Ei, Alkopops, ich hab's geliebt. genau, dann fängt man damit an und dann wird es irgendwann immer mehr und mehr. Und der Körper braucht ja erstmal irgendwann nicht nur noch 2 Bier, dass du irgendwie blau bist, sondern braucht er irgendwann mal einen Kasten. Und dann, du musst es ja immer irgendwie steigern. Und dann macht man das so auf einer Party, dass man sich mal einballert. Ja, dann am nächsten Tag arbeiten, na gut, dann noch mal schnell, dass ich gleich noch ein bisschen fit im Büro bin. Und das ist so eine Schleife, die sich da durchzieht und die aber immer nach unten meistens zieht. Also bei den meisten Leuten, würde ich jetzt sagen. Und ja, wie du schon sagtest, dann ist auf einmal 13 Uhr. Oh, guck mal, ich habe frei, trinke ich mal einen Wein, schwupps, Aperol, irgendwo auf dem Kiez, irgendwo das. Auf einmal ist es nachts um 2 und du stehst auf irgendeiner Partymeile und hast keine Ahnung, wo du hin willst, wo du herkommst und wer du bist. So. Mhm. Und ich glaube, das passiert dann ganz schnell. Deswegen war für mich, also als ich aufgehört habe, war klar, ich höre auf. Habe mir noch kein Ziel gesetzt. Ich dachte, ich mache das völlig ohne Zielsetzung. Und dachte, ja, irgendwann trinke ich vielleicht auch mal wieder. Vielleicht, wenn ich 50 bin, könnte ich mir vorstellen, ich bin eine Omi und trinke meinen Wein. Mhm. So. Weil man sich das so vorstellt, in einem schönen Glas, so, das hat ja auch eher Feeling, das Setting so drumherum könnte gut passen. Und dann habe ich auch gesagt, das ist total schwachsinnig. Warum willst du das? Du willst es doch eigentlich gar nicht. Weil du sagst dann, okay, Silvester, heute trinke ich ein Glas Sekt. So, dann ist Mädchenabend, heute trinke ich eine Flasche Sekt. Dann hast du Geburtstag, dann gibt's noch einen Schnaps. Und das ist dann, das würde mich dann schon wieder, weil ich ja jemand bin, der immer alles konsequent durchzieht, außer Sport, würde es dann wieder am Ende landen und es würde nicht lange brauchen und ich würde halt andere Mittel noch suchen, die ich konsumieren kann.
Ja.
Ja. Das ist krass, weil man ist da sehr gut drin, sich Anlässe zu schaffen. Mhm. Aus dem Nichts. Ich meine, das Einfachste ist, auf Tour irgendwie im Backstage zu sitzen und sich zu denken, boah, ich habe nichts zu tun, ich nehme jetzt was zu tun und das, was ich mir zu tun nehme, steht da im Kühlschrank.
Ja.
So. Und dann ist das auch relativ schnell weg, weil 0,3 Flasche, sondern nehme ich halt noch eine und du hast dann vielleicht gerade noch nicht mal gesoundcheckt. So, also es ist gerade mal nachmittags. So, und da, ich meine, das wird in der Musikszene romantisiert, das wird überall romantisiert.
Haben wir mit Sepp drüber geredet, auch in der Kunstszene, so dieses, ich stehe da wirklich, es regnet draußen, ich stehe vor meinem Ölgemälde mit dem Rotweinglas. Wir hatten es vorhin mit der Zigarre, wenn man in Kuba ist.
Ja.
So. Irgendwie hat das so einen Beigeschmack. Also man stellt sich das wirklich so vor, aber an sich hindert es dich dann doch eher an deinen kreativen Prozessen, würde ich jetzt mal behaupten.
Ich finde es schwierig, wenn es irgendwann um Authentizität geht und das dazugehört.
Mhm.
Weißt du, ich habe so ein Instagram-Reel gesehen vom Gitarristen von Youngblood und der spielt da mit der linken Hand irgendwo so einen Tapping-Kram auf dem Hals. Und in der rechten Hand hat er halt eine Whiskyflasche und äxt die. Und ich dachte so, Alter, du spielst gerade ein Konzert vor tausenden Menschen, die dich alle wirklich cool finden. Und das ist die Botschaft, die du sendest gerade.
Ja, ja.
Also ich verstehe die Ästhetik von Youngblood. Das ist alles räudig.
Es ist räudig, ja.
Und Punk und mit einer guten Message, weil alle zusammen und ne und alle sind hier gern gesehen, was eine gute Message ist. Aber so teilweise so der Look von dem Ganzen und dann noch mit Whiskyflasche in der Hand. Ich weiß nicht, das hören sehr, sehr viele 13-Jährige.
Das wollte ich gerade sagen. Genau das ist nämlich der Punkt. Die Zielgruppe ist hier unter 16 auf jeden Fall.
Definitiv. Und da denke ich mir dann so, ihr seid ja irgendwie in der Verantwortung. Plus, es wird von allen Außenstehenden und auch von denen, die an euch Geld verdienen, hart romantisiert und gehört irgendwie dazu.
Ja.
Und ich weiß nicht, wie es für dich dann irgend war. Ich meine, du sagtest, du hast irgendwie so ein paar Freunde nicht mehr so ganz gehabt, aber auch so im professionellen Umfeld, gerade Tattoo-Szene oder was weiß ich auch, KundInnen, die dich lange kennen. Ich weiß nicht, ob du dann genau, musst du mir sagen, ob du dann genauso gesehen wurdest wie vorher auch, weil das gehörte ja dann irgendwie zum sozialen Konstrukt und so.
Meinst,
das
ist ja, man wird sehr so ein bisschen, komplex. Ja, so ein bisschen assoziiert damit, meinst du? So?
Ja, voll. Ja.
Definitiv, also vor allen Dingen mich. Ich habe ja auch lange in der Bar gearbeitet und habe dann aber auch jeden Tag gepostet, wie ich mir einen reinzwirbel und dass ich heute wieder Kater habe. So, das war so das tägliche, was ich an Content rausgehauen habe. Und aber ich habe ja auch, ich war ja tatsächlich auch mal in einer Band und was mir jetzt so im Nachhinein immer mal wieder auffällt, ich habe nie ein Konzert nüchtern erlebt. Ich habe nie auf einer Bühne nüchtern gestanden, was ich jetzt so im Nachhinein ein bisschen schade finde. Jetzt würde ich es mir vielleicht auch gar nicht trauen, ich weiß es nicht. Aber es war schon spannend, bestimmte Dinge einfach nicht mitzubekommen, dass du die ersten zwei Reihen der Zuschauer oder der Fans siehst und sonst halt einfach nichts. So, das finde ich so ein bisschen schade. Aber auch in der Musikszene, ich bin kurz nach meinem Zug, war ich auf dem, ich glaube, auf dem Abend-Air-Festival mit einer befreundeten Band und habe da andere Bands getroffen, die ich kannte und die alle konsumiert haben. Und ich dann so, nee, ich machen einen Zug. Und wirklich alle haben gesagt, geil, finde ich gut, würde ich auch gerne machen. Hab die Kraft aber nicht. Es waren wirklich wenige Leute, die sich dann irgendwie versteckt haben, um zu konsumieren. So im Nachhinein ist das, glaube ich, haben die das nicht für mich gemacht, weil ich gesagt habe, ich bin fein damit. Ich bin zwei Tage nach meinem Zug bin ich auf ein Punkkonzert gegangen. Ich war 5 Minuten da, bin wieder gegangen, weil es mir zu anstrengend war, aber ich war da so. Und das war auch so Step by Step, nicht irgendwie rausrutschen aus dem, was ich mache. Ich gehe nicht mehr so viel auf Konzerte oder weg wie früher. Hat aber mit der Arbeit, mit meinem Lebensrhythmus, mit 4 Hunden zu tun. Aber es waren wirklich wenige, die sich dann wirklich vor mir versteckt haben, um zu konsumieren. Aber das haben sie ja nicht gemacht wegen mir, dass sie mich nicht triggern, weil ich habe immer gesagt, ich habe damit kein Problem. Aber sie haben damit ein Problem gehabt. Das ist eher so, okay, wir machen das jetzt heimlich versteckt, dass ich das nicht sehe. Das fand ich so ein bisschen, ist mir erst im Nachhinein so ein bisschen aufgefallen. Viele Leute, auch die damals mit dabei waren, die jetzt mittlerweile auch irgendwie straight sind. Mhm. Ja, also ich konnte auch früher ganz alleine zu Hause sitzen und mir einen reinballern. Das war mir egal. So, das
Ja, krass. Ich finde es auf eine Art schade. Ich finde es aber auch irgendwie vollkommen nachvollziehbar. Ich möchte es Leuten niemals vorhalten, dass wenn die einen dann uncool finden und damit dann nicht klarkommen, was man für einen Lebenswandel durchzieht, dass man dann sauer auf die ist oder so. Das ist halt so ein Ding, finde ich jedenfalls so, dass man sagt, ja, dann passe ich dir halt nicht mehr, das ist aber auch vollkommen okay. Also,
ich glaube, man muss auch dran denken, dass man das halt nicht für die macht, dass man nicht für die aufhört zu konsumieren oder zu konsumieren, sondern halt für sich selber. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. So, es war mir dann auch egal. Also erst hat es mich irgendwie so ein bisschen, es hat mich irgendwie schockiert und ich war irgendwie so betroffen, was habe ich falsch gemacht? Aber mir war dann aber auch irgendwann bewusst, ey, ich habe gar nichts falsch gemacht. Ich mache gerade den richtigen Weg für mich und es ist vor allen Dingen gesundheitstechnisch für mich genau der richtige Weg und ich würde es nicht anders da machen wollen.
Ja, voll.
Es ist vielleicht auch so ein bisschen dieser Neid im Inneren, weißt du, so dieses, ich hätte auch gern dieses Durchhaltevermögen. Das sag ich immer, das ist ja dieser inspirative Neid immer so. Dieses, oh, ich bin jetzt nicht so sauer auf dich, dass du das machst, aber ich denke mir, fuck, ich würde das auch total gerne machen, aber mir fehlt dann noch so der letzte Arschtritt. So, ne? Da habe ich gestern mit einer Freundin drüber geredet, die einfach so eine jetzt sich so eine Auszeit genommen hat und durch Europa gereist ist, um das Malen, also das Ölmalen besser zu lernen, so, ne? Und hat da wirklich Zeit und Geld ohne Ende in die Hand genommen. Und das ist eine Planung, ist unglaublich, ne? Gerade wenn du eine Tätowiererin bist, dann musst du erstmal umplanen und keine Ahnung, Termine verschieben und so. Dann habe ich auch zu ihr gesagt, weißt du was? Ich habe das gesehen bei Instagram und ich war richtig neidisch, auf eine ganz positive Art und Weise, weil ich mir dachte, mach das freut mich richtig doll für dich, aber ich find's richtig kacke, dass ich das nicht. Also warum das ist so, warum mache ich das nicht? Das ist richtig gut, ey, das ist eine richtig gute Sache. Und ich glaube, auf einer bisschen anderen Variation ist das so, wenn Leute selber im Unterbewusstsein wissen, okay, ich mach das, ich weiß das von mir selber auch. Ich mache eine Sache zu viel, ich hab vor einer Weile ein bisschen zu viel getrunken. Und wenn dann jemand zu mir sagt, ey, heute nicht, dann bist du diejenige, die sagt, ja, aber komm, zum Essen, weißt du? So, und das erlebe ich, das habe ich dann gecheckt, gesagt, das geht gar nicht. Erlebe das jetzt aber bei Freunden auch. Das, warum wollen die unbedingt, dass ich einen Weißwein zum Essen trinke? Das kann mir scheißegal sein, weißt du? So, das ist nur für einen selber, dass man sich ein bisschen besser fühlt, dass man nicht alleine ist.
Total, ne? Total, ja.
So, da muss man sich dann so ein bisschen distanzieren. Und wenn man eine Person ist, die da einfach so ein bisschen schwächer ist, zum Beispiel, die dann sagt, ja, okay, dann, ja klar, mein Gott, dann trinken wir halt ein Glas zusammen, bevor man dieses Fass aufmacht und jetzt erklären muss, warum nicht. Mhm. Und das finde ich immer ein bisschen schwierig, weil man muss es den Leuten nicht so schwer machen, weil viele haben nicht die Kraft.
Total.
Sozusagen, nö, fuck you, ich mach das jetzt nicht. Mhm. So, weil meine Gesundheit ist mir wichtiger und meine Mental Stabilität ist mir auch wichtiger.
Ja,
so.
Ja.
Da muss man ein bisschen aufpassen, gerade wenn man so pushy ist. Finde ich immer schwierig.
Zumal man ja gar nicht weiß, wo die Person gerade ist da auf dem Weg. Vielleicht hat die Person gerade erst frisch aufgehört.
Oder es gibt ja diverse Sachen, warum man nicht trinkt oder jetzt in diesem Moment nicht trinken möchte. Das erste, wenn man, also ganz am Anfang, ich so, nee, ich möchte nicht trinken. Bist du schwanger? Nein, Digga. Aber ich hatte tatsächlich mal auch vor einigen Jahren auf dem Santa Pauli Weihnachtsmarkt die Situation. Da stand ich mit ein paar Freundinnen und neben uns stand eine Gruppe, es war eine Erzieherin. So, wir sind mit denen so ein bisschen ins Gespräch gekommen, wegen Platz. So, die waren auch alle ganz nett und dann war irgendwie eine Auszubildende dabei, keine Ahnung, wie alt sie war, aber noch relativ jung. Und da meinte eine von den älteren Damen, komm, wir holen uns jetzt einen Schnaps. Und dann meinte sie, nee, sie möchte keinen. Ich hatte das so nebenbei mitgehört, weil ich schon dachte, oh, Schnaps, ew. Früher war ich die Erste, die losgerannt wäre mit der Flasche. Dann sind die wiedergekommen mit dem Tablett Schnaps und die haben ihr echt versucht, diesen Schnaps anzudrehen. Sie hat immer gesagt, nein, sie möchte nicht, bitte nicht. Und sie war klein, sie war zierlich und ein bisschen schüchtern. Und dann ist mir ein bisschen der Kragen geplatzt, nett und freundlich, wie ich bin. Da meine ich dann so, ey, sie möchte nicht trinken. Ihr habt keine Ahnung warum. Vielleicht ist ihr Vater Alkoholiker, hat sie geschlagen, vergewaltigt. Vielleicht ist sie krank, vielleicht nimmt sie Tabletten. Ihr könnt doch jemanden das nicht aufzwingen, nur weil ihr das jetzt wollt. Und da war ich echt ein bisschen sauer. Da war kurz Ruhe, da war die weihnachtliche Stimmung auch irgendwie hinüber.
Hast du die Glückseligkeit schon wieder zerstört.
Ja, naja. Genau, und dann sie nickte mir, also die junge Frau nickte mir dann zu, so bedanken. Die anderen dann auch so, ja, hast ja recht, so. Und das ist so dieses Aufzwingen, wenn du sagst nein, also wir wissen ja alle, nein heißt nein, egal wo, wa?
Ja, das stimmt. Aber das gehört dann auch dazu, dass man, dass es so eine Leute wie dich gibt, die dann sagen, ey Leute, das ist nicht cool, das ist wirklich nicht cool. Da gibt es gar nicht so viele von, habe ich das Gefühl, die das dann für andere machen.
Vor allem, bei mir war das so vor 10 Jahren, da habe ich auch vor kurzem drüber nachgedacht, dachte mir, Alter, sau ungesund. Mir wurde beigebracht, so von meinem Umfeld, dass wenn du als Tätowiererin connecten möchtest und ernst genommen werden möchtest, gehst du auf Messen, arbeitest, alles gut, aber das Allerwichtigste an der Messe ist die Aftershow-Party. Oh. Weil da connectest du, da triffst du die Leute, da geht's dann um, was weiß ich was, ne, dass du den von der Firma und sonst was kennenlernst oder einfach dich connectest und austauscht mit anderen KünstlerInnen. Mhm. Es ging nie darum, was du machst. Also so, gib dir doch Mühe bei dem Piece, dass du auf der Messe stichst. Ja. Mir wurde das wirklich so beigebracht, dass es echt wichtig ist, am Start zu sein bei der Aftershow-Party.
Krass. So. Ich glaube, ich habe es nie bis zur Aftershow-Party geschafft, weil ich, also wir waren auch ein paar Mal auf Messen oder ich auch privat einfach irgendwie eingeladen, irgendwas gemacht. So.
Da haben wir uns kennengelernt. Allererste Mal auf der Ink and Write 2014.
Ja. Und ich glaube, Aftershow-Party habe ich immer nur so zur Hälfte mitbekommen, wenn ich überhaupt da war, weil ich halt schon den ganzen Tag über gesoffen habe. So. Also ich war da auch nicht wirklich zu wichtigen Connections oder so da. Ich war halt da und habe gesoffen. So. und habe andere zum Saufen verleitet.
Du hast mir einen Sekt angeboten. Das war unsere erste Begegnung.
Ich bin gelernte Hotelverfrau. Ja, das liegt mir im Blut.
Ja. Gut gelernt.
Entschuldigung, ich muss einmal kurz die sprühfertige vegane Schlagcreme hier mir auf den Finger machen.
Ja, ja, bitte. Snack mal deine vegane Schlagcreme. Aber eigentlich ganz gute Überleitung.
Jetzt bin ich gespannt.
Ja, ja, voll.
Schlagcreme?
Nein, das vegan. Ach so. Das nicht die Schlagcreme, Alter. Aber das wäre interessant geworden. Nicht so wichtig. Weil ich es auch gerade am dein Tattoo am Handgelenk sehe und wir eben auch über die Kollektion gesprochen haben. Und du meintest, seit 1999 bist du vegan.
Genau. Darf ich kurz fragen, wie alt du da warst?
Ich? Mhm. 6.
Oh.
Ja. Ja. Da war ich nicht vegan. Noch nicht. Nee.
Ja, es war verrückt. Wir waren mit der Klasse auf, ich glaube, einer Truthahn-Farm, wie man das so macht, so Klassenausflug. Und wir waren dann da in diesem Gebäude, wo die alle drin waren und die Kleinen. Und da war so ein Geruch. Und der war irgendwie so dämpfend für mich. Der war so unangenehm und ich musste raus und mir war schlecht. Also, und damals, 99 wohlgemerkt, gab's dieses Internet, wie das heute so alle kennen, halt auch in einer Box, aber da musstest du dich erst einwählen. Kann auch immer nur ein Gerät und das ist dein Computer, in diesem Internet sein und du brauchst wirklich Ewigkeiten, bis sich eine Seite aufbaut. Und dann habe ich dann...
Man kann nicht telefonieren währenddessen.
Man kann nicht telefonieren, genau. Ich muss dazu sagen, wir hatten damals auch noch ein Telefon mit Wahlscheibe.
Geil.
Und da habe ich halt mal versucht, was zu googeln, was so Tierschutz angeht und bin natürlich direkt bei PETA gelandet, wo dann irgendwelchen lebendigen Polarfüchsen das Fell abgezogen wurde und ich so, alles klar, Leute, kann ich nicht mehr. Hab's natürlich nicht verstanden, was ich wirklich mache, was heißt natürlich vegane Ernährung oder auf Tierprodukte zu verzichten und bin dann irgendwann aus meiner Kleinstadt in Thüringen nach Erfurt mit dem Zug gefahren, 3/4 Stunde, war da in einem Reformhaus und hab ein Stück Tofu gekauft, weil ich dachte, das ist es. Also das wurde gesagt, das muss ich essen.
Jo.
Ich dieses Stück Tofu, was sauteuer war, das hat damals ja auch noch D-Mark gekostet, mit nach Hause genommen, ich so, yes, ich reingebissen, ich so, Leute, das kann ich mein Leben lang nicht machen. Also wer mal ein Stück Tofu einfach so plain gebissen hat, der weiß, das ist nicht so geil. Man kann Tofu wunderbar zubereiten, aber das musste ich auch über die Jahre erst lernen. Mhm. Ja, und so ist man dann mal vegan geworden und wie gesagt, zwischenzeitlich auch mal wieder vegetarisch, gerade was so Käsesachen anging, da hatte ich immer einen großen Faible für, immer noch, aber jetzt tatsächlich ohne Tier.
Sehr gut.
Ja, krass, also der Wandel ist wahrscheinlich ein ganz extremer zu 1999, was jetzt geht.
Ja,
also
definitiv. Also man hat mich, kann man schon so sagen, als bekloppt erklärt und hat mir eine Essstörung diagnostiziert und bin dann in eine Klinik für Essgestörte gekommen und ich bin tatsächlich auch essgestört geworden. So, ich bin zwischen Magersucht und Bulimie bin ich dann da auch geswitcht, weil ich überhaupt gar nicht mehr, also ich war 15, 16, ich wusste nicht mehr so ganz genau wohin. Mhm. Ich habe dann entweder gar nicht gegessen oder das, was man mir vorgesetzt hat, was ich nicht essen wollte, habe ich mir dann quasi wieder entledigt. Und habe das über Jahre irgendwie durchgezogen. Wenn man Alkoholiker und drogenabhängig ist, dann hat man auch, glaube ich, immer zwangsläufig eine Essstörung, weil man sehr unregelmäßig, sehr ungesund sich ernährt, auch mal 2 Tage gar nichts konsumiert, also Nahrungsmittel, und habe das tatsächlich auch erst vor 6 Jahren zu meinem Entzug dann wirklich für mich gelernt. Regelmäßiges Essen, gesundes Essen, vielseitiges Essen mit und ohne Ersatzprodukte, das ist schon verrückt, ja. Mhm.
Krasser Weg,
ja,
finde ich. Also
Dieses Jahr finde ich so krass, dieses 1999, weißt du?
Ja.
Ich weiß auch, also, ich habe da auch manchmal so eine Situation, weiß ich nicht, wenn du so einen frischen Veganer kennenlernst, ne, das ist dann alles immer noch so sehr, wie sagt man, also man verfechtet das alles ganz doll und man ist so wirklich so, und das ist, also wo man sich auch streitet, ist das jetzt vegan oder nicht, nein, das darfst du nicht essen und keine Ahnung, und dann sage ich immer, ja okay, aber ich bin, seit ich 15 bin, halt Vegetarier, so, ne? Und das ist, wenn ich das jetzt so überlege, das ist schon eine ganz, ganz lange Zeit. Und das, was du nämlich gerade gesagt hast mit diesem Geruch, also ich finde, Gerüche sind ein krasses Ding, um vegan oder vegetarisch zu werden.
Total.
Diesen Leichengeruch, den man einmal riechen muss, so wie bei dir an der Truthahnfarm da. Ich habe zu meiner Mutter vor kurzem gesagt, dass meine Eltern kommen aus Polen, da gibt's kein Veganes. Also gibt's kein Veganes und auch nichts Vegetarisches, da kommt dann die Schwinia auf dem Teller, das ist halt einfach so. Ich habe einmal zu meiner Mutter morgens beim Frühstück gesagt, sie hat halt Kuhmilch getrunken. Ich habe gesagt, Mama, riechst du das? Das riecht für mich nach Euter. Ich rieche den Euter, so, das Heu. Ne? Seitdem kann meine Mutter keine Milch mehr trinken, weil sie diesen Euter riecht. So. Und das ist richtig krass. Also ich finde da Gerüche so eine abgefahrene Sache irgendwie. Wenn du einmal so diesen Tod riechst halt irgendwie, dann willst du da nicht mehr reinbeißen.
Ja.
Cool. Sehr inspirierend. Ich finde das gut. Auch so dieses Durchziehen, weißt du? Konsequent sein bei manchen Dingen. Ich glaube, das gibt einem sehr, sehr viel.
Hattest du da auch, also abgesehen davon, dass du 1999 gesagt hast, nee, ich esse das alles nicht und das nicht, und dass das in der Essstörung resultierte, davon mal abgesehen, aber als du angefangen hast, Aktivismus zu betreiben, also zu sagen, hier Leute, so sieht's aus, also nicht nur dich selber damit zu beschäftigen, sondern anderen das mitzuteilen. So kenne ich es von mir, dass, wie du das gerade sagtest, dass wenn man frisch dabei ist, dass man sehr, sehr verbissen darauf ist und jetzt denkt man, ich muss jetzt aber die Welt verändern, anders geht's nicht.
Ja.
Oder war das eher ein, hört's euch an oder nicht, ist mir egal, aber es ist wichtig, Ding bei dir?
Also auch gerade so die letzten Jahre mache ich mir auch immer so Gedanken, okay, wie sieht mein Aktivismus aus? Klar, ich ernähre mich tierleidfrei, das ist schon mal ein Aktivismus auf meine Art und Weise, aber ich poste oder reposte auch mal unangenehme Videos. Und natürlich muss man sich da auch irgendwie immer Kommentare einfangen, aber das endet dann manchmal in einer hitzigen Diskussion, die zu nichts bringt, weil die Gegenseite so verbohrt ist und ich dann auch sehr emotional werde. Ich glaube, so für mich habe ich den Aktivismus gefunden, natürlich darüber zu reden, ganz klar, auch immer aufzuzeigen, ey, ich gehe da essen, ich esse das, das ist mein neues Lieblingsprodukt, und jetzt nicht den Leuten vor die Füße zu werfen, du bist ein Arsch, weil du nicht vegan bist. Weil das funktioniert nicht. Die Leute anzugreifen, man muss erst irgendwann an den Punkt kommen, und da waren wir alle ja irgendwann mal an irgendeinem Punkt zu sagen, okay, so Tiere, die mag ich doch, die mag ich gar nicht essen oder ausbeuten. Und das ist bei vielen einfach noch in den Kopf so gefangen, dass es auch ganz normal ist, dass man tierische Produkte konsumiert, dreimal in der Woche Fleisch, am Wochenende Fisch, was weiß ich. Milch gibt Kalzium und bla bla bla.
Das stärkt die Knochen, ne?
Das ist ja so richtig Bullshit. Aber das ist natürlich wie in vielen Situationen, natürlich auch zum Beispiel bei der Situation Rechte und Linke, so, das sind so viel Unwissenheit auch einfach, dass Leute dann, dass sie halt Nazis sind, nur mal statistisch gar nicht feststellen können, dass es nur die Ausländer sind, die die Frauen wegnehmen, die Arbeit wegnehmen, aber dann nicht arbeiten gehen. Oder halt die Kriminellen sind. Es gibt ja irgendwie so eine Statistik, dass da ging es um männlich gelesene Personen und welcher männliche Name am meisten Verbrechen beging. Das war dann Stefan oder ein Thomas. So. Und wenn du Leuten halt bestimmte Fakten vorlegst und vor allen Dingen auch, wenn du sagst, ey, ich finde Tierleid richtig scheiße, deswegen ernähre ich mich vegan, dann kommen die immer mit irgendwelchen Gegenargumenten, die überhaupt keinen Hand und Fuß haben. Aber weil sie es nicht besser wissen, weil sie es nicht nachlesen, und das ist in der Politik so und das ist bei allen so. Ja, und das ist ja, ich glaube, so richtig Aktivismus, also ich gehe zu manchen Veranstaltungen, egal ob jetzt Antifaschismus oder beim Tierschutz. Ich schaffe leider nicht alles, was ich schaffen wollen würde, sage ich auch ehrlich. Möchte eigentlich schon gerne präsenter sein, schaffe ich leider nicht. Aber ich glaube, das ist halt dann immer schon viel Aufklärung, dass man da halt hingeht, sich das anhört, sich das anguckt, und wenn man eine Möglichkeit hat, über seine Plattform zu kommunizieren, und wie du schon meintest, Musiker zum Beispiel, die dann da mit einer Flasche Whisky auf der Bühne stehen. Yo. Wir haben zum Beispiel vor ein paar Jahren dann angefangen, bei Fotoshootings von True Rebel nun mal nicht nur Leute mit einer Flasche Bier, mit einer Kippe, sondern darauf verzichten wir halt komplett mittlerweile. Wir wollten auch eigentlich mal einen Soli-Wein rausbringen, wir haben aber gesagt, wir möchten keinen Soli-Wein rausbringen, möchten Soli-Sachen machen, machen wir auch viele, aber nichts, was mit Alkohol zu tun hat, weil was bringt das uns oder dem Aktivismus, wenn die Leute dann rotzenvoll in der Ecke liegen? Und das ist nun mal auch gerade, also nicht nur in unserer Szene, es ist ja in allen Szenen, wie wir schon gesagt haben, hast überall Alkohol so normalisiert, dass du halt entweder säufst oder du schaffst halt was. So. Und deswegen nehmen wir da halt auch einfach Abstand. So.
Ja. Genau, diese Außenwahrnehmung. Viele, ich glaube, sehr viele Menschen, die auch eine gewisse Reichweite haben im Internet, denen ist das auch gar nicht bewusst, wie sie beeinflussen und inspirieren auf eine Art und Weise. Das ist ja genau wie mit diesem Social Media, mit dieser Social Media Welt. Wenn man mein Instagram anschaut, denkt man, ich habe ja ein sehr schönes, entspanntes Leben. Ich mache mir meine Tätowierungen und dahinter kommt man sehr selten. Ja. Hinter diese, weil, warum sollte ich eine Story posten, wie es mir schlecht geht? Mhm. Also mache ich einfach nicht, ist mir zu privat. Ich mache jetzt kein Foto von mir, wie ich am Badezimmerboden liege und flennen. Mhm. Was oft passiert, weil es einfach manchmal echt anstrengend ist und du deine Probleme hast und ne, passiert einfach. Aber deswegen liebe ich das auch, dass wir in dem Podcast sehr oft darüber reden, weil ich das so wichtig für mich selber auch finde. Ich habe auch ja erst vor 2 Jahren gecheckt, dass die Nasen bei Instagram Filter sind. Weil mir dachte, warum habe ich so eine große Nase? Die haben alle so schöne Nasen. Alter, das ist geiles Contouring, das sind mega gute Filter. So, ne? Ja, ja. Und ich bin eine erwachsene Frau und habe das nicht gecheckt. Und ich finde das sehr gruselig auf eine Art und Weise, was man für einen Einfluss auf Menschen hat. Und dem ist man ist sich dem nicht so wirklich bewusst manchmal. Ne? Ja. Umso schöner finde ich es dann nämlich, Leute zu sehen, denen das bewusst ist und die sagen, hier, der Tofu, Alter, der ist richtig geil. Das ist eine kleine Inspiration, aber die kann für mich ja richtig was bewirken oder verändern, weißt du so. Bringt mir mehr, als wenn ich irgendeinen reichen, weiß nicht, so einen neureichen Tätowierer sehe, wie er an der Alster einen Hummer frisst. Sorry. Ist einfach so. Liebe Grüße an, nein, Spaß.
Ja, ist ja.
Ja. Ja. Ich versuch wird unseren Podcast nicht hören, aber die gibt's wirklich.
Oh wow, echt? Ich höre
ja, das war tatsächlich gerade ein reelles Beispiel. Hammerwitzig. Ich glaube auch sehr viele TätowiererInnen aus Hamburg wissen, wer gemeint ist. Egal.
Cool.
Ah, witzig. Ja, nee, aber das gibt mir dann eben gar nichts, weil dann auch wieder ein falsches Bild vermittelt wird von wegen, wir sind alles krass, wir sind so rich und Kaviar, so Hummer, schön. Lambos, wir sind hübsch und wir sind so unfassbar erfolgreich. Und ich mag das. Ich sehe das aber auch bei dir. Also ich sehe sofort diese Authentizität halt bei Instagram und mir macht das Spaß. Mir macht das richtig viel Spaß. So. Gute Sache. Hast du auch tatsächlich dein, das fand ich auch sehr schön. Du warst eine der ersten Personen, glaube ich, also zumindest in meiner Bubble, die gepostet hat, wie man mit Posing vom Spiegel sich gleiche Person, gleicher Tag, gleicher Body. Nur das Posen macht dich zu einer komplett, also von der Außenwahrnehmung her, anderen Person, ne? Einfach mal Luft ein, also hier Luft anhalten, Bauch einziehen und dann
bisschen raus, ganz bisschen genau. Seite sehen. Ja, total.
Und in deinem Post ging es dann nämlich um Selbstliebe und wie man sich dann eben selber auch gern verarscht. Mhm. Ne? Wenn ich zum Beispiel mich auch nur, wenn ich einmal im Jahr ein Selfie hochlade, dann ist das im allerbesten Licht. Und dann ist das 37. Foto, welches ich da hochlade. Ja, also und natürlich finde ich mich dann am Morgen, wenn ich aussehe wie so ein zerrupfter Chihuahua, der irgendwie aufsteht, ne, denke ich mir auch so, Moment mal, das ist nicht, also ich habe schon dann ein falsches Bild von mir selber und denke mir, warum siehst du eigentlich nicht so aus wie in der Sonne gestern bei deinem Fotoshooting mit einer großen Sonnenbrille und perfektem Haar und so, warum siehst du gerade nicht so aus? Naja, weil ich gerade 9 Stunden durchgepennt habe und eine Pollenallergie habe, weißt du, so, deswegen sehe ich nicht so aus.
Ja.
Bescheißt man sich vielleicht selber?
Total, total. Und also man bescheißt sich ja nicht nur selber, sondern alle bescheißen ja auch einen selber. Und ich habe früher auch viele Filter benutzt und Fotos retuschiert, bearbeitet und dies und das und jenes. Aber das mache ich halt eigentlich so gut wie, also dieses großartige Bearbeiten mit hier, da ist der Po auf einmal 2 Zentimeter kleiner und da ist ein bisschen mehr, da Falten weg, was weiß ich. Das mache ich halt so auf diese Art und Weise gar nicht mehr. Ich nutze manche Filter ganz gerne, aber nicht, dass sie irgendwie großartig mein Gesicht oder so verändern, weil da musste ich auch irgendwann erstmal drauf kommen, dass das da im Internet, im Fernsehen, in Hochglanzmagazin einfach alles Show ist so und nicht die Person, wie sie frühs aufsteht. Und ich glaube, das wird doch in letzter Zeit immer mal wieder überall so ein bisschen reingespielt, wie Leute vorher, nachher, wie Leute in echt bei dem Fotoshooting aussahen und wie es dann auf irgendein Cover von einer Zeitschrift ist, dass es da unglaublich große Unterschiede gibt und wir werden ja dazu einfach so krass verleitet. Und ich meine, ich bin jetzt 40, ich weiß nicht, wie es so 13-jährigen Mädels geht. Ich hätte, also ich würde jetzt nicht 13 sein wollen und Instagram entdecken. Für mich würde die Welt zugrunde gehen. Ich weiß, wie ich mit 13 aussah und das würde in diese Welt einfach nicht mehr passen. Also was heißt nicht mehr passen, aber dann bist du halt der, der auf dem Schulhof zusammengetreten wird. So. Also so schlimm sah ich übrigens nicht aus, by the way. Aber in der heutigen Zeit, wenn man jetzt so überlegt. Voll. Und dass das alles fake ist. Und ich habe natürlich immer meine guten, meine schlechten Tage, aber ich versuche halt schon, das halt nicht, mich nicht zu verkünsteln im Internet. Und natürlich, wenn ich mal ein Fotoshooting mit einem Fotografen habe, dann sage ich halt auch so, okay, ich habe heute einen richtig dicken Herbert hier unten auf dem Kinn bekommen. Kannst du da vielleicht irgendwas cooler machen? Ja, Logo, aber da soll halt auch nichts alles großartig so verunstaltet werden, dass es ich halt nicht mehr bin und dass ich halt trotzdem noch früh aufwachen kann und sage, guck mal, geht eigentlich.
Ja, ein bisschen retuschieren ist was anderes, als jetzt komplett den Körper zu verändern in der Postbearbeitung. Also es sind Retusche ist schon okay, würde ich sagen.
Total. Schneidest du da echt ins eigene Bein, so, weil du dich selber so gerne, also Menschen gehen mit ihren selber gefotoshoppten Gesichtern zum Schönheitschirurg und sagen genauso, ich möchte wie dieser Filter aussehen. Das ist total abgefahren, ne?
Das ist toll, ja.
Musst du aber auch dran denken, die Transferleistung passiert dann oft nicht, dass der Chirurg vielleicht gar nicht, also das ist ein Filter, aber das sollen jetzt, der Filter von der Maschine gemacht, soll jetzt von menschlichen Händen nachgemacht werden? I don't know. Weißt du, was ich meine? Das ist so. Ich weiß nicht, ob das funktioniert.
So weit sind wir noch nicht.
Nee. So, also, genau, damit will ich halt auch nur sagen, Einfluss im Internet.
Wichtig.
Egal wie viel Reichweite, also ne, auch wenn es eine kleine ist, ist ja auch egal, oder eine große, aber du hast eine Community und du hast eine Bubble, die du versorgst, sag ich jetzt mal, mit Content. Und ich muss mir das immer selber wieder bewusst machen, gerade wenn ich auch mal einen Quatsch poste oder irgendeinen Scheiß, das passiert ja auch oft, ne? Und dann, das hat meine Schwester gesagt, weißt du eigentlich, dass du hast mehr Follower als Ulm Einwohner? Und ich so, Scheiße. Und seitdem bin ich ganz, ganz ängstlich und guck wirklich, was poste ich mit irgendeinem Scheiß, was man vielleicht auch falsch verstehen kann oder versuch, wenn du was postest, irgendwie Inhalt. Und wenn es eine Tätowierung ist, die Leuten interessiert, weißt du so. Aber du hast ja doch die Möglichkeit, in deinem kleinen Kosmos irgendwas zu machen oder zu verändern.
Total. Ja. Das finde ich auch geil. Also es gibt ja auch große Seiten, die jetzt nicht irgendwie politisch unterwegs sind oder im Tierschutz aktiv sind, die dann aber trotzdem, also ich nenne jetzt keine Namen, weil mir keiner einfällt. Namen bin ich echt schlecht, ich bin 40. Dass die dann aber trotzdem immer mal wieder Themen aufbringen und dann halt einfach mal etwas posten, was vielleicht gegen ihre Norm, gegen ihren eigentlichen Content geht und dann halt zu Dingen oder zu ihrer Community dann auch zeigen, ey, ein bisschen anregen, ein bisschen, guckt euch mal das an, ist das geil, wollen wir das nicht lassen oder wollen wir nicht vielleicht alle ein bisschen gemeinsam stark sein? Und das finde ich ganz wichtig. Ich weiß nicht, also ich bin jetzt kein Guru oder sonst was, ich würde halt diesen Aktivismus mit Leute, ihr dürft kein Fleisch mehr essen, Leute, ihr müsst euch mehr lieben. Ich versuche das auf meine Art und Weise und ich glaube schon, dass es gut ankommt. Ich habe natürlich über die Jahre verlierst du Follower, kriegst du Follower, Algorithmus, Instagram und der fickt einen auch immer wieder und dann ist in meinem Kopf so, oh, war das Foto nicht gut von mir? Sah ich da scheiße aus? Habe ich was Blödes an?
Oh, warum werde ich hier gerade so angeschaut?
Naja, weil das Ganze bei jedem, bei mir auch, wo man sich denkt, so, Alter, was hab ich denn jetzt falsch gemacht mit dem Foto, Reel, wie auch immer? Und ist meine Kunst jetzt schlecht?
Ich frage mich immer, ist das so kacke, das Tattoo? Weil das bleibt niemand. Das ist
fremdbestimmt, Algorithmus, der jetzt so umgestellt wurde, dass das halt nicht so vielen Leuten ausgespielt wird.
In meinem Kopf ist als erstes ja, das ist nicht so gut.
Ja. Und das ist so schade. Das ist so schade. Man muss sich davon so frei machen. Aber man ist natürlich aber auch als Marke, als Künstler, als was weiß ich, irgendjemand, der was verkauft, natürlich auf solche Kanäle angewiesen. Deswegen würde ich jetzt auch nicht sagen, zur Hölle mit Instagram, zur Hölle mit TikTok. Wir machen das halt auch einfach nur, weil man es halt machen muss. So.
Ja,
und weil man natürlich Reichweite schaffen muss. So. manchmal denke ich mir, ich hätte gerne so einen kleinen Undercover-Account mit 50 Followern, so meine Mutti, meine Oma, so mein Bruder vielleicht noch und drei, vier Freunde, wo eigentlich egal ist, ob ich was poste oder nicht poste. Und manchmal muss ich mich dazu aber auch anregen, ey, du musst jetzt mal wieder was posten. Das sind bei mir meistens die Hunde, Essen oder Arbeit. So. Und manchmal muss ich mich da auch so ein bisschen drängen. Du musst jetzt mal wieder ein Foto posten, du brauchst mal wieder was für einen Algorithmus.
Ja. Na dann, Hupen raus, sag ich immer, wenn der Algorithmus stagniert.
Toll, und dann gesperrt.
Wow,
genau. Direkt Shadowban.
Dann direkt geshadowban. Nein, Spaß. Absolut richtige Sache hier. Was mich tatsächlich noch, ich hätte noch eine Frage an dich, einfach weil ich das total cool finde, weil du einfach eine sehr lange Zeit dich schon in dieser Szene bewegst. Wir haben uns 2014 kennengelernt auf der Ink and Write. Ja, ist wirklich lange her, ist 10 Jahre her. So, und da habe ich nämlich angefangen zu tätowieren, so in dem Jahr, das war meine erste Messe tatsächlich. Und ich finde, in 10 Jahren kann sich ganz, ganz, ganz viel ändern.
Ja.
So. Und du hast krasses so Development, so gerade was Technik, Nadeln, all das angeht. Mhm. Und ich finde das voll interessant, von einer Person zu hören, du bist quasi mittendrin, du kennst dich aus, so, du bist selber, also tätowierst jetzt nicht, ja, aber du bist voll in der Szene, in der Branche, sag ich eher mal, in der Industrie, so voll drin. Du kennst halt super viele TätowiererInnen, warst selber Shopmanagerin und kannst du als außenstehende Person, blöd gesagt, so halb außenstehend, also du führst das Handwerk nicht aus, so, mhm, aber du bist ja voll drin, kannst du da sagen, wie das sich gewandelt hat in den 10 Jahren, weil du ja lange dabei bist?
Mhm. Ja, ich muss auch sagen, ich bin witzigerweise, also ich finde Tätowierung ganz schön, aber
wirklich.
Also ich habe, das klingt vielleicht komisch, aber gar nicht so das Interesse daran. Mhm. Also jetzt nicht falsch verstehen, ich habe tolle Tätowierer in meinem Umfeld, zu denen ich auch regelmäßig gehe, und auch deine Kunst, die du machst, finde ich großartig, aber ich habe da gar nicht so das Interesse an den Menschen, klingt auch doof, an Tätowierer.
Oha,
es hat geklingelt.
Wer ist das denn? Mach mal Pause.
Pizza?
So, wir sind back wieder da, liebe Leute.
Und wir waren bei
der Tattoo-Szene,
und Tattoos, deinem eigentlichen gar nicht so Interesse, was nicht falsch rüberkommen soll.
Nein.
Tattoo-Szene. Ja.
Ja, also mit den Tätowierern, mit den meisten, die wir bei uns im Studio hatten, habe ich auch noch Kontakt und habe natürlich auch viele Freunde in meinem Umfeld. Da beschränkt sich das aber gar nicht so auf das Thema Tattoos, wenn man so connected. Deswegen glaube ich, kann ich gar nicht ganz so viel dazu sagen. Ich kann natürlich mein eigenes Tätowierenverhalten so über die letzten Jahre so ein bisschen einschätzen, so dass ich 1,5 Jahre gar nicht gehe, aber voll Bock habe, aber dann keine Zeit habe. Aber mit den Leuten selber und was da so abgeht, das kann ich nicht sagen. Also ich bin da gar nicht ganz so drinne, muss ich ehrlich gesagt zugeben.
Mhm. Ist das bei dir auch so, dass das mittlerweile so ist, dass du einfach Dinge fertig machen willst und man hat nicht mehr diese Vorfreude auf den Termin, sondern denkt sich, fuck, Alter, das wird jetzt einfach nur Kacke die nächsten 5 Stunden. Die Vorfreude fehlt mir auch leider mittlerweile. Danach freue ich mich ganz doll, dass ich weitergekommen bin, aber ich denke mir immer, was ein Act. Schmerzen. Ja, Betäubungscreme bestellen. Ganz viel, natürlich. Ne? Frei nehmen, Geld sparen. Ja. Und dann weißt du erstmal so, was die Kunden einfach für einen Effort da so auch auf sich nehmen, wenn die dann viel traveln und so. Mein Tätowierer momentan ist in Hamburg, weißt du. Ich muss halt eine 30 Minuten dahin fahren.
Ja.
Und andere Leute traveln so. Aber ja, ist das bei dir auch so, dass das so?
Ja, voll. Also ich habe auch einige Baustellen, die, da ist schon ein bisschen was ausgemalt, die andere da noch nicht. Das ist auch, ja, also ich glaube, ich persönlich, vielen Leuten fällt es gar nicht auf, ob da noch was fehlt oder fertig ist. Für mich kommt es jetzt natürlich so im Sommer. So, waren jetzt vor kurzem in Portugal, ich im Bikini, ich so, warum da ein Loch? Warum ist da nichts? Wo ist da Farbe? Und dann, manchmal bin ich so ganz kleinkariert und gucke meinem Arm rum und runter und denke, da könnte doch noch was rein. Das sieht ja richtig doof aus. Aber das ist dann 5 Minuten später wieder vergessen. Also tätowieren, das ist, glaube ich, auch...
Wird schlimmer.
Es wird schlimmer mit dem Alter, ich weiß es nicht. Also die meisten, die ich kenne, sagen, es wird schlimmer mit dem Alter.
Mhm. Ja, ist auch.
Oder weil wir einfach alle älter werden. Aber es war nie so, ich hatte wie Gesundheit. Nie so mein Fokus, dass ich muss das jetzt tätowiert haben oder ich will tätowiert sein, so, sondern aber auch gerade so im Sommer, man hat nicht so viel oder lange Klamotten an, sieht dann irgendwo ein Foto oder wurde auf ein Foto verlinkt und dann denkt man sich, wer ist die Tätowierte? Ah, ich.
Ah ja, okay. Du siehst das selber nicht mehr so, dass
genau,
du stark tätowiert
genau.
bist.
Genau, das eigentlich gar nicht so, also das war mein großer Wunsch, irgendwann mal mit klein groß tätowiert zu sein. Mit klein, als ich klein war, irgendwann mal doll tätowiert zu sein. Das habe ich irgendwie vollbracht. Aber es ist nicht so, dass ich darauf so selber den Fokus habe. Ich mag's. Ich würde auch vielleicht auch irgendwann mal wieder alles anders machen, aber geht halt nicht und stört mich aber auch gar nicht.
Ja.
Dieses ganze, ich habe auch viel dummes Gekritzel so, auch viel selber gemacht. Mach das nicht. Genau, aber irgendwie ab und zu feiere ich es dann aber auch. Und dann ist es aber auch mal wieder, dass ich so gar nicht checke, okay, ich bin ja tätowiert. Mhm. Wenn ich dann irgendwo bei uns auf dem Dorf von den älteren Nachbarn, ich stehe draußen, schneide die Hecke vorm Haus und es kommen Leute vorbei und die glotzen. Ich so, habt ihr noch nie gesehen, wie jemand Hecke geschnitten hat? Und dann fällt mir aber auf.
Ach,
im T-Shirt, kurzer Hose. Ah ja, gut. Ja, das hat man hier nicht so viel. Ja,
ja stimmt.
Ja. Okay, interessant. Ja.
Aber das muss ich noch fragen, bevor wir so langsam zum Schluss kommen. Was hat dich als Kind dazu bewegt, zu sagen, ich will irgendwann voll tätowiert sein?
Frage ich mich ehrlich gesagt auch. Also ich kann mich...
Bierschaum.
Bierschaum. Ja, rotzenvoller, da, Idee, geil, tätowiert, so. Nee, tatsächlich weiß ich gar nicht, weil ich kann mich an eine Tattoo-Zeitschrift erinnern, die wir hatten und da war, das Covermodel hatte ungefähr ein kleines Tattoo. Also ich habe das nicht vorgelebt bekommen. Ich muss aber auch dazu sagen, dass meine Mutter, ihr Mann, der damals so in dem Dreh, als ich 11, 12 war, in unser Leben getreten ist, so ein, zwei Tattoos hatte und ich fand das cool. Mhm. Dann hatte meine Mutter ein Tattoo und ich war stinksauer, dass ich keins hatte. Und wie man das dann so macht, lässt man sich dann mit 13 im besetzten Haus vom Punker tätowieren für 10 Mark.
Jawohl.
Geil. Wow.
Und dann war, ich sag mal, der Meilenstein gesetzt.
Ach so, einfach ist er dann.
Das ist ein Start.
Das ist ein Start, ey.
Geil, okay. Ja. Geil, guter Folgentitel. Zu lang mit. Aber. Ach,
das ist wie auf einem Panic at the Disco Album eigentlich. Das ist so. Eigentlich ganz gut.
Geil.
Herrlich.
Schön, schön.
Machen wir noch wütend und wöchentlich? Wollen wir es noch machen?
Ja, ne? Komm, es war doch bestimmt eine wütende Woche. Also bei mir war nicht so viel los, da konnte ich reden. Aber ja. Tana, gab es denn was dich wütend gemacht hat diese Woche, letzte Woche?
Also es ist ja auch Sonntag, das hat viel Potenzial für eine ganze Woche wütend zu sein.
Ja.
Ja, ich hatte Dienstag auch einen Zahnarzttermin, das war jetzt nicht so aufregend. Wir hatten im Laden kein Internet, was natürlich sehr anstrengend war für, du konntest nicht mehr bezahlen, das war ein Wirtschaftssystem, keine Online-Bestellungen abrufen. Fuck. Das hat mich, also es hat mich gar nicht alles so wütend gemacht. Ich glaube, ich habe mich selber wütend gemacht und das ist eigentlich das, woran ich eigentlich ja arbeiten möchte und das ja auch immer wieder kommunizieren möchte. Sei nicht wütend auf dich selber, du hast keinen Fehler gemacht, sondern es ist jetzt gerade ein bisschen nicht so schön, aber es kann geiler sein. Häng dich nicht auf diesen Scheiß auf, sondern geil. Mhm. Heute ist Sonntag, wir sitzen hier, es gibt alkoholfreies Corona, der Tag ist echt toll.
Ja.
So, das, also versuchen nicht so viel wütend zu sein, weil ich kann mich da so festbeißen, wirklich. Und dann bin ich auf alles und jeden sauer.
Okay.
Also und mehr Happiness.
Okay, cool. Aber es klingt danach, als hättest du oder bist auf dem Weg dazu, dahin die Lösung zu finden, wie du da dich nicht so verbeißt in Dinge.
Also ich glaube, das so eine Endlösung wird es nicht geben, sondern dass man sich das immer wieder bewusst macht.
Ja.
Und das ist schwierig, aber dann auch sofort irgendwie den Kopf umschalten und sagen, nein.
So. Okay, also durchziehen im Kopf auch mal sagen, so, nee, ich mache mir das jetzt schön.
Genau.
Das stimmt voll.
Genau.
Das sind so diese ganz kleinen Sachen. Das sage ich immer, das ist die kleine gefrorene Himbeere im Wasser, weißt du?
Ja, ja.
Das ist dann kein Leitungswasser mehr, das ist dann infused
health. Infused raspberry water.
Exactly.
Ja, ja.
So,
voll.
Ne?
Herrlich. Ja, kann ich sehr viel mitnehmen.
Ja.
Voll.
Aber wütend und wöchentlich passt auch irgendwie zu meinem wütend und wöchentlich tatsächlich. Also dieses sauer auf sich selbst sein, so, obwohl man gar nichts dafür kann. So, jetzt bin ich Woche 3 krank und hab irgendwas. Ne? Mhm. Wenn es nicht ein Schleimauge ist oder so, dann sind es die Zähne, dann ist es irgendein übergriffiger Anästhesist. Ganz liebe Grüße. Mhm. Ja, so, also.
Mhm.
ist halt immer sehr präsent, dass man sehr wütend auf sich ist. Schön, wenn wir da vielleicht ein bisschen sanfter zu uns werden können.
Ja.
Ja.
Word. Okay.
Und was kommt immer ganz zum Schluss?
Mucke.
Die Musik. Ja, ey Tana, ganz kurz, du hast vorhin gesagt, du hast mal in einer Band gespielt.
Mhm.
Was hast du gemacht?
Ich habe ja auch lange in Berlin gewohnt, bevor ich nach Hamburg gezogen bin und war da in einer Kapelle namens der Toten Kräkeln im Kofferraum. Mhm. Und ich sag, wie es ist, mein Instrument war die Bierflasche.
Mega.
Ich glaube, das stand auch bei Wikipedia so, Instrument Bierflasche. Ach ja, stimmt. Ja. Mein Künstlername, also jedes Bandmitglied hat dann auch irgendwie einen verrückten Namen. Meiner war Tana Biertier.
Ja.
Hey.
Hab ich vorhin gelesen.
So hieß du auch mal bei Instagram.
Ja, bei Instagram, genau, bei Facebook und so. Und ich so, Leute, ich bin jetzt erwachsen. Ich so, Tana Business Bartel bla. Also, wollte Facebook nicht. Ich so, kann nicht sein. Ich so, doch. Bin jetzt erwachsen. Business. Nicht mehr Bier.
Business-Tier.
Business-Tier.
Business-Tier. Das haben wir Business-Tier. Ey, war von euch der Song Ich und mein Pony?
Ja.
Ja, ne? Oh, ja. Gut, ey.
Oh, gut. Ja, also es hat sehr viel Spaß gemacht. Wie gesagt, es war schade, dass ich nie nüchtern auf der Bühne war. Die Band existiert nicht noch, tatsächlich. Immer mal im Wechsel drinne. Und da haben tatsächlich auch einige jetzt so über die letzten Monate und Jahre auch aufgehört zu konsumieren.
Ah, okay.
Finde ich ganz toll. Wir haben auch immer noch Austausch. Wenn sie in Hamburg spielen, gehe ich hin, wenn ich es schaffe, freue mich da. Und war eine geile, also
cool.
Ich spiele kein Instrument, ich kann nichts. Ein bisschen singen, wenn keiner zuhört. genau.
Geil. Interessant, weil der Name, ne? Also.
Cooler Name.
Die Toten Cracknutten im Kofferraum.
Crackhuren
im Kofferraum.
Genau. Toten Kräkhuren im Kofferraum.
Nur international sein.
Mhm. Geil. Hammer gut.
Super.
Hammer gut. Hey, cool, richtig nice. Und wir haben ja zwei Playlisten. Mhm. Ich kämpfe ja für die dritte. Ginas Boom.
Boom.
Ja, Ginas Boom, nur Techno. Ist noch nicht ausgereift. Aber wir haben Ginas Gloom und Ginas Doom.
Mhm.
Eins ist sehr easy und eins ist heavy.
Mhm.
Und wir würden uns freuen, wenn du uns da mit ein paar Songs inspirierst.
Okay. Ginas Gloom. Nehme ich tatsächlich jetzt auch einfach einen Song aus meiner Arbeitsplaylist. Das ist einmal Young Miko mit Lisa.
Mhm.
Ich glaube, bevor ich was Falsches sage, Portugiesisch. Nein, Portugiesisch ist sie nicht. Eine ganz junge Künstlerin. Ich habe sie irgendwo mal gesehen und dachte, ich feiere sie richtig, großartig. Höre ich sehr gerne. Und wenn die Playlist im Laden läuft, werde ich auch oft auf diesen Song angesprochen, wer das ist. Mhm. Und Ginas Doom würde ich Devil in Me mit Wah nehmen. Das ist tatsächlich eine portugiesische Band. Von einem Tätowierer übrigens aus Portugal.
Devil in Me, ist das eine Hardcore-Band? Habe ich das
Hardcore,
richtig in Erinnerung?
Mhm.
So Hardcore-Punk, so guter.
Genau.
Ehrlicher.
Ja, so Hardcore. Schon Geschreie ist nicht immer so meins, aber da sind ein paar gute Lieder dabei. Ich mag die Band ganz gerne. Hat auch noch eine andere Band, irgendwas ein bisschen ruhigeres. Genau. Mhm. Das feiere ich. Also,
geil.
Das
geil.
Kann ich sehr gerne und auch sehr laut hören. Ja. Ich kann alles sehr gerne und laut hören.
Ja. Gibt es irgendeine Musikrichtung, die du gar nicht hören kannst?
Techno.
Jawohl. Verstehe ich. Das ist. Wie hast du das immer gesagt? Man muss die Hi-Hat fühlen. Oder das wurde dir erklärt.
Nein, die Hi-Hat erzählt dir eine Geschichte. Ja,
das erzählen die
okay. Ich habe da noch nie Geschichte gehört.
Ja, ich auch nicht. Ich auch nicht, aber ich habe oft die Geschichte gehört, dass sie dir eine Geschichte erzählen und dachte mir,
okay.
Ab welchem Punkt in der Nacht?
Ach, hey. Ja, okay.
Schön.
Interessant, ey, vielen Dank. Richtig, richtig guter Rundumschlag, Tana. Mich hat das richtig doll inspiriert heute. Ich fand das einen sehr schönen Sonntagnachmittag hier mit Kaffeekränzchen und veganem Schaum auf dem Kaffee. Fand ich richtig geil.
Super gut.
Und ich bin mir sicher, dass das auch den einen oder anderen Zuhörer, Zuhörerin hier irgendwas mitgegeben hat. Einfach nur diese sehr, also, weißt du, wie ich das jetzt nenne? Du hast so eine richtig schöne, lockere Konsequenz an dir. Also so, du siehst alles sehr strukturiert, hast deine Ziele, aber bist sehr, sehr reflektiert und sanft zu dir. Wow, einmal kurz den Psychologen rausgelassen hier.
Sehr Hallo. Schön. Hallo,
sein Bestes.
Ja. Das ist noch die Vollnarkose von Montag.
Ah, ja, ja, okay. Okay, dann tanzen wir jetzt wieder Salsa.
Pi, das darfst du nicht erzählen im Podcast.
Ach so, okay.
Mann, ich habe mit dem Anästhesisten Salsa getanzt. Das musst du mich erzählen lassen. Ja, ich war vielleicht noch ein bisschen benebelt.
Geil. Ah, ja. Und es gibt kein Video?
Auf gar
keinen. Oh, dann ist es nicht passiert.
Hast du ein Video gemacht?
Ich war nicht da in dem Moment. Okay. Ich wäre unglaublich, aber schön, dass du mich da überall siehst.
Ich habe gedacht, du wärst da, egal.
Vielleicht ist jetzt der Zeitpunkt zu gehen.
Also liebe vielen, Leute, habt einen schönen Sonntag. Und danke, Tana, dass du da warst.
Danke euch.
Wir trinken jetzt unser Corona und genießen noch ein bisschen die Sonne.
Tschüss.
Tschüss. Prost.